Ich möchte mit uns nochmal ein paar Verse lesen in Bezug auf die Predigt aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 2. Und zwar hier ab Vers 5 bis Vers 15. Erste Mose 2, ab Vers 5. Es war aber noch kein Strauch des Feldes auf Erden, noch irgendein grünes Kraut auf dem Felde gewachsen. Denn Gott, der Herr, hatte noch nicht regnen lassen auf Erden, und es war kein Mensch vorhanden, um das Land zu bebauen. Aber ein Dunst stieg auf von der Erde und befeuchtete die ganze Erdoberfläche. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und also ward der Mensch eine lebendige Seele bzw. Persönlichkeit. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden gegen Morgen und setzte den Menschen darein, den er gemacht hatte. Und Gott, der Herr, ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprossen, lieblich anzusehen und gut zur Nahrung, und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und ein Strom ging aus von Eden zu wässern den Garten. Von dort aber teilte er sich und ward zu vier Hauptströmen. Der erste heißt Pison, das ist der, welcher das ganze Land Chavila umfließt, wo selbst das Gold ist. Und das Gold des selbigen Landes ist gut. Dort kommt auch das Bedolach vor und der Edelstein Shoham. Der zweite Strom heißt Gichon, das ist der, welcher das ganze Land Kusch umfließt. Der dritte Strom heißt Hidekel, das ist der, welcher östlich von Assur fließt. Der vierte Strom ist der Euphrat. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebauete und bewahrte. Bis hierhin. Also wir sehen, es geht heute noch einmal um Schöpfung, es geht aber auch um den Garten Eden, um den wir jetzt gerade so ein bisschen herumgeschweift sind und auch reingeschaut haben. Deswegen das Thema der Predigt heute, der Mensch im Garten Eden. Der Mensch im Garten Eden. Und ich weiß nicht, wenn ihr manchmal so die Werbung oder in der Gesellschaft so die Slogans beobachtet oder zuhört oder lest. Manches Mal heißt es Leben wie in Eden. So kann man es manches Mal auch aus Urlaubsprospekten entnehmen. Zum Beispiel habe ich das in einem Urlaubsangebot von Hawaii-Reisen gelesen, Leben wie in Eden. Also man ist so wie so ein Traumleben, dass man alles Schöne in Bezug nimmt, doch nicht nur in Bezug auf Hawaii, sondern Eden oder paradiesische Zustände werden immer da auch in Bezug genommen, wo vieles naturbelassen wird. Vielleicht, wo man weite Strände genießen kann, so, ja, kann man sagen, paradiesische Zustände mit Meer und Palmen oder wo unberührte Pflanzenwelt ist und eine Fauna, die man genießen kann. Dort, wo man auch Ruhe hat und keinen Arbeitsstress, wo man meint, das Lebensglück auch in gutem Essen und Freizeitvergnügen haben zu können. Es werden heute viele Bereiche für paradiesisch bezeichnet, worin man vielleicht irgendeinen Komfort genießen kann. Ihr wisst es auch von den Lebensmitteln. Gibt es auch so manche Paradiescreme, dies und jenes, wo so benannt ist. Oder wenn man heute auch in Bettenhäuser geht oder Bettenwerbung sieht, da gibt es Betten oder Bettengestelle, worauf man paradiesisch schlafen kann. Toll. Nicht selten versucht man heute auch Wellness-Oasen herzustellen, wo man paradiesische Zustände herstellen will, worin der Mensch sich paradiesisch erholen kann, scheinbar. Vieles könnte man noch aufzählen. Manches scheint uns natürlich auch übertrieben, was da alles so angeboten wird. Und manches natürlich auch nur Verkaufsstrategie. Man möchte Geld damit machen. Und vieles können wir auch im Lichte Gottes gar nicht gutheißen, was da alles so angepriesen wird. Jedoch kann man hierbei eine ganz, ganz interessante Beobachtung machen. Und das scheint mir interessant zu sein hierbei. Wenn auch viele Menschen heute nichts von Gott wissen wollen und Gott quasi den Rücken zukehren, so sieht man, dass in unserer Gesellschaft irgendwo eine Sehnsucht vor sich hergetragen wird. Und zwar nach paradiesischen Zuständen. Hochinteressant. Dass unsere Gesellschaft oder mancher Mensch etwas vor sich herträgt oder eine Sehnsucht in sich trägt nach paradiesischen Zuständen, nach dem Garten Eden. Eigentlich fatal. Wenn man schon nicht an Gott glaubt, dass man dann noch irgendwelche paradiesischen Zustände erleben will. Das widerspricht sich ja total. Aber an paradiesische Zustände sich hineinversetzen zu wollen, das scheint mir schöner als an Gott zu glauben. Wobei das nur Gott schenken kann. Dieser Gott, der alles erschaffen hat, diese Erde, auf der wir wohnen dürfen, den Himmel und natürlich auch den Garten Eden, von dem wir heute auch einiges erfahren wollen. Aber in solchen Dingen, da sieht man einfach, wie der Mensch auch unbewusst eigentlich ganz nahe bei dem ist, was ihm Gott eigentlich von Anfang an dargereicht hat. Der Mensch sehnt sich nach dem Garten Eden, er sehnt sich nach paradiesischen Zuständen und ist eigentlich damit Gott schon so nahe gekommen und weiß es im Prinzip gar nicht. Wir sollten es den Menschen sagen. Denn wir lesen hier in 1. Mose 2, Vers 8, dass der Gott, der Herr, dem Menschen von Anfang an einen paradiesischen Zustand gegeben hat. Das, was dem Menschen eigentlich wirklich gefällt, nachdem sich der gefallene Mensch heute eigentlich so sehnt. 1. Mose 2, Vers 8, und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden gegen Morgen und setzte den Menschen da rein. Köstlich, wenn man das liest. Setzte den Menschen da rein, den er gemacht hatte. Du darfst dich hier erholen, du darfst hier sein, in diesem wunderbaren Garten. Zunächst wollen wir uns noch kurz mit diesem Garten Eden beschäftigen. Erstens, der Garten Eden. Zunächst möchte ich mal die Frage stellen, was ist der Garten Eden eigentlich? Denkt, ist das ein Fantasiegebilde, was uns da gezeigt wird im ersten Buch Mose? Ich denke, da können viele gar nichts damit anfangen, oder wo dieser Garten gewesen sein soll. Ist das vielleicht ein Garten, der außerhalb dieser Erde war? Oder ist nur ein Fantasiegebilde? Oder ist hiermit jetzt die Erde gemeint oder was? Nein, aber wir sehen es auch aus unserem Text bereits. Der Garten Eden war nicht außerhalb von der Erde. Mit dem Garten Eden ist aber auch nicht die Erde gemeint. Nein, sondern es heißt hier in unserem Text, Gott der Herr pflanzte den Garten Eden gegen Morgen. Und mit Morgen ist eben der Osten gemeint. Im Morgen geht es, oder im Osten geht die Sonne auf. Und dort pflanzte Gott einen ganz besonderen Garten an. Wir denken, das war sicherlich ein sehr großes Gebiet. Das war nicht nur ein kleiner Strebergarten von ein paar Quadratmetern. Das war sicher ein sehr, sehr großes Gebiet oder ein sehr großes Land. Aber in Gottes Augen ein besonderer Garten auf dieser Erde. Ich habe mich auch gefragt, was heißt eigentlich Eden? Warum spricht man vom Garten Eden? Ich habe mal bei John MacArthur reingeschaut in die Studienbibel und er schreibt in seinem Kommentar, die Babylonier nannten das üppige grüne Land, aus dem Wasser hervorquoll, Edenu. Also schon ganz nah dem Begriff Eden. Und John MacArthur sagt in seinem Kommentar, heute wäre Oase die richtige Bezeichnung. Es war ein herrliches Gartenparadies, unvergleichlich mit allem, was die Welt seither gesehen hat. Muss also was ganz Besonderes gewesen sein. Eden wird auch vielfach mit Freude übersetzt oder auch mit Wonne. Es war ein Garten der Freude, ein Garten der Wonne. Es war etwas Schönes für den Menschen. In Jesaja 41, Vers 3 wird Eden auch als ein Garten des Herrn bezeichnet. Auch interessant. Und genau da steht hier im Grundtext Paradiso. Interessant. Und dieses Wort kennen wir ohnehin in unserem Deutschen als Paradies. Hierin sehen wir, dass Gott, der Herr, etwas Wunderbares, einen wunderbaren Garten geschaffen hat, diesen Garten Eden, diesen Garten des Herrn, diesen Garten der Freude, diesen Garten der Wonne. Und sicherlich hat sich darin auch der Spruch erfüllt, den wir auch heute manches Mal noch in unserer Gesellschaft hören, das Paradies auf Erden. Genau das war es damals. Das hat Gott den Menschen gegeben, das Paradies auf Erden. Das, was sich der Mensch eigentlich heute wünscht, wie ich es vorhin schon sagte. Der Mensch spricht heute manches Mal, ach, das ist das Paradies auf Erden, wenn ich nur mal ein paar Tage Ruhe habe oder sonst etwas. Gott hat von Anfang an den Menschen das Paradies zugestimmt, jawohl, und zwar hier auf Erden. Da erfüllt sich dieser Spruch wortwörtlich. Mit dem Garten Eden war das Paradies tatsächlich auf der Erde. Jetzt fragen wir uns noch, wo war denn dieser besondere Garten? Weiß man das überhaupt? Beziehungsweise, wo war dieses besondere Land zu finden? Es ist interessant, dass hier von Strömen berichtet wird, von einem Hauptstrom, der sich dann in vier Ströme aufteilt. Und da können wir die geografische Lage einigermaßen ermitteln, wo das ungefähr war, was uns hier der Text aufzeigt. Zwei der vier Flüsse, die hier genannt werden, die sind uns bis heute wohl bekannt. Und zwar ist das, der eine ist Euphrat, der auch Hidekel genannt wird, und Tigris. Euphrat und Tigris sind immer noch bekannt bis zum heutigen Tag. Und das war das frühere Gebiet Mesopotamien. Und was ist es heute? Das Gebiet des Iraks. Da muss der Garten Eden gewesen sein. In den Schlachterbibeln, wer die Schlachter 2000 zur Hand hat, der kann mal hinten jetzt oder auch mal zu Hause nachschauen. Auf der Karte 2, da sieht man das wunderbar. Das Gebiet Mesopotamien und auch die Aufteilung der Flüsse. Und genau dort finden wir auch den heutigen Irak. Dort hatte also Gott diesen besonderen Garten angelegt, diesen Garten Eden. Der Garten der Wonne und des Paradieses. Jetzt wollen wir aber auch einen Blick mal in diesen Garten werfen. Was war in diesem Garten so Besonderes? Wir sehen, wenn wir in den Text hineinschauen, dass da die ganze Schöpfungsvielfalt vorhanden war. Wir lesen in Vers 9, und Gott der Herr ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprossen, lieblich anzusehen und gut zur Nahrung, und den Baum des Lebens mitten im Garten. Also der Mittelpunkt war der Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Gott der Herr, der hatte also wunderbare Pflanzen wachsen lassen mit allen möglichen Früchten. Da gab es sicherlich subtropische, wunderbare Früchte, alles was man sich denken kann in diesem Garten. Gutes Klima dort, auch im Irak, heute mehr Wüstenland, aber damals sicherlich sehr, sehr grün und fruchtbar. Gott der Herr ließ in dem Garten Bäume und Pflanzen wachsen. Und mitten im Garten eben dieser ganz besondere Baum, dieser Baum des Lebens. Von dem wahrscheinlich das ganze Leben auch ausgeflossen ist, das Gott in diesen Garten gegeben hat. Und da war noch dieser andere Baum mit den zwei Erkenntnissen. Einerseits mit der Erkenntnis dem Guten und mit der Erkenntnis des Bösen. Der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und wir dürfen auch das als keine Fantasievorstellung sagen. Wir wissen auch nicht, was so Früchte an dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen waren. Da wollen wir dann das nächste Mal noch näher drauf eingehen. Wird heute so oft von Äpfeln gesprochen. Lesen wir nirgends in der Bibel. Aber wir können davon ausgehen, dass es echte Bäume waren, die Gott, denen Gott ganz besondere Eigenschaften hat zukommen lassen. Der Baum des Lebens stand mitten im Garten und sicherlich war er für den Menschen ein großer Blickfang. Und für diesen Baum, für den Baum des Lebens, da gab es kein Verbot. Da durfte sich der Mensch bedienen am Baum des Lebens. Vielleicht hatte sich der Mensch sogar von diesem Baum her genährt, das wissen wir nicht genau. Zumindest steht dieser Baum des Lebens symbolisch auch für das ewige Leben. Und der Mensch hatte damals im Garten Eden, hatte der Mensch das ewige Leben. Der Mensch ist für das ewige Leben bestimmt, das müssen wir mal so sehen. Da gab es noch keinen Tod damals. Und genau diesen Baum des Lebens, den finden wir auch später wieder in Offenbarung 22. Ganz interessant. Und da sehen wir, wie die Bibel ineinander wirkt und wie es vom Anfang bis zum Schluss einfach wieder manches auftaucht, was man hier nur im ersten Buch Mose liest und nachher, aha, in der Offenbarung hin kommt es wieder. Interessant. Offenbarung 22. Und ich denke, ihr habt auch schon viel gehört inzwischen von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, was es da alles so mit auf sich hat. Damit wollen wir uns dann später noch auseinandersetzen in der nächsten Predigt. Aber wir müssen sehen, in diesem Garten, da war alles vorhanden an Pflanzen, an Bäumen, auch die Tiere. Auch Tiere hat Gott gebildet und hat sie auch in diesen Garten Eden hineingesetzt. Und wir müssen das uns auch hier vor Augen halten. Das möchte ich noch dazu erwähnen, wenn wir hier 1. Mose 2, Vers 4 bis 25 lesen. Dann müssen wir sehen, das ist kein neuer Schöpfungsbericht oder das ist eine Fortsetzung vom ersten Kapitel. Wir haben das letzte Mal schon hier in Kapitel 2 gelesen, dass Gott den siebenten Tag segnete und ihn heiligte und am siebten Tag ruhte von allen seinen Werken. Das ist jetzt keine Fortsetzung, was wir hier in den folgenden Versen lesen, Vers 4 bis 25, dass Gott dann erst wieder angefangen hat zu schaffen. Nein. Es war schon alles abgeschlossen, was wir jetzt hier lesen von Vers 4 bis 25. Das ist einfach nochmal eine genauere Detaillierung, was uns hier nochmal gezeigt wird. Das, was sich innerhalb vom Schöpfungsbericht ereignet hat. Ebens nochmal genauere Details, was wir bereits von dem, was wir im Kapitel 1 gelesen haben, von der Schöpfung. Es ist also nicht so, dass Gott hier nochmals etwas nach dem siebten Tag geschaffen hätte. Nein. Als Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken, da war die Schöpfung vollendet. Es war fertig, es war alles sehr gut. Ist also vor dem siebten Tag, was wir hier lesen, womit wir uns heute noch jetzt beschäftigen. Gott, der Herr, der hatte den Garten Eden wunderbar gemacht. Es hatte nichts darin gefehlt. Ich denke, wir können uns nicht vorstellen, wie herrlich und wunderbar es darin war. Und aus der Bibel, da erkennen wir auch, dass Gott den Menschen von Anfang an sehr, sehr geliebt hat. Denkt ihr, Gott hätte den Menschen geschaffen, um seinen Zorn am Menschen zu erweisen? Das hat Gott nicht getan. Gott hat den Menschen von Anfang an geliebt. Gott hat den Menschen geschaffen, um ein Gegenüber zu haben. Gott hat den Menschen geschaffen, ihm ähnlich, eine Persönlichkeit, mit der er sich austauschen kann, mit der er unter Gemeinschaft haben kann, aber von dem er auch die Ehre bekommt. Bis zum heutigen Tag ist es tatsächlich so, darf jeder Mensch wissen, der hier über die Erde geht, es darf jeder Mensch wissen, dass er von Gott geliebt ist. Von Anbeginn der Menschheit bis heute darf jeder Mensch wissen, dass er von Gott geliebt ist. Das dürfen wir den Menschen sagen. Hey, Gott kennt dich und Gott liebt dich. Sagen wir das den Menschen draußen, in unserem Umfeld, in der Verwandtschaft, in der Bekanntschaft, auf der Straße. Ich kannte einen Missionar, der war viel in Städten unterwegs, hat auch evangelisiert, so auf den Straßen und so, und er hat einen Bus gehabt mit einer großen Aufschrift drauf, einem großen Aufkleber. Und da stand drauf, es geht kein Mensch über die Erde, der nicht von Gott geliebt ist. Damals habe ich gedacht, naja, ist ja ein bisschen so ein allgemeinender Vers. Aber wenn man sich Gedanken darüber macht, das stimmt. Es geht kein Mensch über die Erde, der nicht von Gott geliebt ist. Das kann der schlimmste Verbrecher sein. Gott liebt jeden Menschen. In Matthäus 5, Vers 45, da bestätigt sich das. Was tut Gott jeden Tag? Es heißt dort, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Das ist schon Liebe Gottes. Und dort heißt es noch in Matthäus 5, Vers 45, er lässt seine Sonne aufgehen. Es ist seine Sonne, die gehört ihm, die gehört dem Herrn. Er lässt sie aufgehen. Hier kommt wiederum der liebende Schöpfer zum Vorschein. Er hat alles gemacht und er erweist schon, wenn er die Sonne aufgehen lässt, über Gerechten und Ungerechten seine Liebe. Halten wir jeden Tag dran fest, wenn wir nur die Sonne sehen. Gott liebt den Menschen, das ist die eine Wahrheit. Aber wir wollen nicht von der einen Seite vom Pferd fallen. Es gibt auch eine andere Seite. Was hasst er? Ja, ihr wisst es. Gott hasst die Sünde. Gott liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Das ist die andere Wahrheit. Und da müssen wir schön im Mittelfeld bleiben. Und wenn der Mensch sich wegen seiner Sünde nicht zu Gott bekehrt, wenn er sich nicht zu Gott wendet, dann müssen wir das auch Gleichzeitig wissen und auch den Menschen sagen mit der Liebe, du, wenn du dich nicht zu Gott umwendest, dann wird der Zorn Gottes über dir bleiben. Nicht so, dass Gott jetzt erzürnt ist über die Menschen, aber es wird sich Gottes Zorn erstrecken über die ganze Menschheit, das sagt der Römerbrief. Wer an den Sohn glaubt, Johannes 3, Vers 36, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohne nicht glaubt, der ist auch geliebt, aber der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. So sieht es in Wahrheit aus. Und da müssen wir beide Seiten sagen. Du bist geliebt, aber wenn du nicht umkehrst, wird der Zorn Gottes auf dir bleiben. Wir müssen also aufpassen, dass wir hier die Waage halten. Sag es den Menschen, dass Gott sie liebt, doch auch, dass sie unter seinem Zorn stehen. Und bedenken wir hierbei, Gott ist heilig und Gott ist gerecht und Gott ändert sich nie. Er bleibt immer derselbe. Und er hat den Menschen geschaffen, von Anfang an, damit er Gemeinschaft haben kann mit einem Gegenüber. Und warum noch? Damit er die Ehre bekommt. Er der Schöpfer, er der Herr. Das haben wir auch in unsere Gemeindeordnung reingeschrieben, dass wir zum Lobe seiner Herrlichkeit dienten. Es geht nicht mehr um uns, sondern es geht um ihn, es geht um unseren Herrn. Es geht nicht um dich, dass du gut dastehst, sondern du sollst so leben, dass dein Herr verherrlicht wird, überall da, wo du bist. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus in mir, sagt Paulus. Dass wir zum Lobe seiner Herrlichkeit dienten, ja, das ist ein schönes Leben. Hat er, der Herr und Schöpfer, nicht das Recht, von seinen Geschöpfen Ehre zu empfangen, geehrt zu werden mit allem, was wir tun, nicht nur im Gottesdienst heute Morgen? Oh doch, das müssen wir anerkennen. Und wir dürfen nicht dagegen rebellieren. Erst gestern hatten wir es auch im Männertag in der Zeugnisrunde, wo wir uns bewusst machten, dem himmlischen Vater für alles, was er gibt, dankbar zu sein. Und wir können Gott nur dankbar sein für alles, was er uns täglich gibt. Und dass wir in seiner Schöpfung so vieles in Anspruch nehmen dürfen. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Der erste Punkt war der Garten Eden. Und jetzt der zweite Punkt, der Mensch im Garten Eden. Der Mensch im Garten Eden. Gott, der Herr, hat den Menschen gebildet, heißt es hier in unserem Text. Er nahm Staub von der Erde, heißt es in meinem Text. Man kann auch sagen, Feinteile von der Erde. Es könnte auch Lehm gewesen sein. Und Gott bildet einen Körper einfach aus diesem Material. Er formt etwas zusammen. Und anschließend bläst er den Odem des Lebens in diese Form hinein. In dieses Bildnis. Und jetzt ist es eine lebendige Persönlichkeit mit Leib, Geist und Seele. Und jetzt nimmt Gott diesen Menschen, den er geschaffen hat, dem er den Odem des Lebens in die Nase geblasen hat, und der sich jetzt auf einmal bewegen kann, dieser Staub von der Erde, da kannst du dich selber mal betrachten, auch dein Leib. Wir werden auch alle wieder zur Erde werden, wenn wir ins Grab gelegt werden. Unser Leib wird vergehen. Aber unsere Seelen, unser Geist, die werden nicht vergehen. Persönlichkeiten werden nie vergehen bei dem Herrn. Aber jetzt nimmt Gott diese Persönlichkeit, er nimmt den Menschen und setzt ihn in diesen wunderbaren Garten hinein, den er für den Menschen geschaffen hat. Das müssen wir sehen. Gott hat diesen Garten für den Menschen gemacht. Einen wunderbaren Lebensraum. Er hat ihn nicht für die Pflanzen gemacht, auch nicht zuerst für die Tiere, sondern er hat diesen Garten für den Menschen gegeben, für die Krone der Schöpfung. Gott hat sich etwas dabei gedacht, als er die Schöpfung gemacht hat. Er hat sich etwas dabei gedacht, als er auch diesen Garten Eden vorbereitet hat. Da will ich den Menschen reinsetzen. Den, die Krone der Schöpfung, den Menschen, den ich jetzt zum Schluss bereitet habe. Und Gott, der hatte den Menschen nicht gefragt, willst du in diesen Garten, gefällt er dir oder soll ich noch was verändern? Nein, Gott wusste von Anfang an, das ist der richtige Lebensraum für den Menschen. So ist es richtig, so wird es den Menschen auch gefallen, den brauche ich da gar nicht zu fragen. Gott wusste von Anfang an, welchen Lebensraum der Mensch benötigt. Fragen wir mal, wem gehörte denn der Mensch oder wem gehörte denn Adam? Frag mir weiter, wem gehörst du, wem gehöre ich? Ja, wir gehören zu dem Gott, der uns geschaffen hat. Wir gehören doch zu ihm. Und wenn wir uns zum Herrn Jesus bekehrt haben, dann gehören wir ohnehin in enge Gemeinschaft zu ihm. Ja, wir sind direkt bei ihm angekoppelt durch den Heiligen Geist. Aber nicht nur mit unserem Leben, sondern wir gehören ihm mit allem, was wir sind und haben, mit allem. Manches Mal, da tun wir so, als ob wir als Person zu ihm gehören würden, aber in den Bereichen, wo wir arbeiten und was wir als Besitz haben, nee, das gehört mir. Da muss ich vielleicht ab und zu was dem Herrn abgeben, aber sonst gehört es mir. Und manchmal tun wir so, als ob es schlimm wäre, in Gott etwas abzugeben. Ob es Zeit ist, ob es Kraft ist, ob es Geld ist. Oh, soll ich schon wieder etwas der Gemeinde geben? Oder schon wieder einen Missionar unterstützen? Ist doch mein Geld, gehört doch mir, kann doch ich damit tun, was ich will. Nein. Von wo hast du es denn eigentlich? Wer hat dir die Kraft zu geben, etwas zu bekommen? Wer hat dich beschenkt mit dem, was du hast? Wem gehört es, was du hast? Gehört es dir oder gehört es deinem Gott? In Hagai 2, Vers 8 spricht der Herr, mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr der Heerscharen. Ja, und die Kraft? Der Jesus lehrt uns in Matthäus 6 zu beten, denn dein ist die Kraft und dein ist das Reich und dein ist die Herrlichkeit. Von ihm kommt alles. Auch selbst wenn du Hilfsmittel anwendest oder irgendwelche Tabletten schluckst, der Herr gibt dir die Kraft, er gibt das Gelingen. Wenn er es nicht tut, dann wird gar nichts gelingen. Auch alle Kraft kommt von ihm, nicht nur die materiellen Mittel. Er hat dich lediglich als Verwalter über das anvertraute Gut eingesetzt. Du darfst verwalten über das, was er dir gegeben hat. Und somit ist es ganz, ganz wichtig, dass wir das in völliger Abhängigkeit zu Gott tun. Dass wir gute Verwalter sind. Und dass wir das, was wir haben, nicht zu unserer Verherrlichung einsetzen. Oder dass wir irgendwelchen Luxus uns leisten können, unnützes Zeugs. Sondern dass wir es für ihn und für sein Reich und zu seiner Verherrlichung einsetzen, dass er groß rauskommt. Natürlich vergönnt er uns auch die nötigen Dinge, die wir brauchen, das ist klar. Aber wir vergessen das oft so schnell. Und zudem gibt uns Gott gerade in Bezug auf das Geben so viele Verheißungen. Und liebe Geschwister, wenn man nicht die Bibel liest, dann wird man sich nie auf die Verheißungen stützen. Dann wird man auch nie die Kraft im Glauben bekommen. Weil von allein können wir es nicht. Wir können es nur sagen, hier steht es geschrieben und da stütze ich mich drauf, Herr. Das möchte ich tun, was du sagst. Ich möchte es aber auch erleben, wie du dich zu deinen Verheißungen stellst. Und er selbst sagt in seinem Wort, ich will dich nicht verlassen und ich will dich nicht versäumen. Ja, da dürfen wir uns drauf stellen. Und diesbezüglich dürfen wir auch jetzt wieder zum Garten Eden zurückkommen. Gott hatte den Menschen in den Garten Eden gesetzt. Und Gott wusste auch, der Mensch, der braucht eine Aufgabe. Er braucht einen Auftrag. Ich setze ihn nicht irgendwie belanglos in diesen Garten hinein, dass er sich jetzt da langweilen kann oder dass hier die Zeit totschlägt. Nein, so hat es Gott nicht gedacht. Es gibt ja auch genügend Leute, die denken, vielleicht sogar auch Glaubensgeschwister, die denken, ja im Himmel, hoch, was tue ich denn da? Da wird es bestimmt mal ganz, ganz langweilig sein. Doch ich möchte sagen, Leute, die so etwas behaupten, die kennen Gott nicht. Die kennen den lebendigen Gott nicht. Die können nicht ihren Schöpfer. Sie können nicht ihren Herrn und Heiland. Nein, sie haben nichts von ihm gesehen und nichts von ihm erkannt. Im Himmel, da wird es nie langweilig sein. Das Ewige, das Leben in der Ewigkeit, das wird ein Leben in der Fülle und ein Leben im Überfluss sein. Es wird uns niemals langweilig werden in der Ewigkeit, nein. Es wird nur noch Freude sein. Es wird herrliches Leben sein, Leben im Überfluss. Und wenn wir allein an unseren Schöpfer denken, was wir draußen in der Natur wahrnehmen, was wir da alles beobachten können, wie kreativ unser Schöpfer ist, denkt ihr, der hat den Himmel langweilig gestaltet? Oder wird es langweilig sein, wenn der Herr Jesus auf Erden regiert und wir mit ihm regieren und herrschen dürfen? Das wird sehr interessant werden. Es wird niemals langweilig werden. Aber es wird Freude sein, es wird Herrlichkeit sein. Es wird das Leben sein, nach dem wir uns heute so sehr sehnen, nach dem wir uns immer ausstrecken. Denken wir hierbei nur an die paradiesischen Zustände, die der Herr hier schon dem Menschen im Garten Eden gegeben hat. Wie wunderbar das gewesen sein muss, wie wunderbar dort Gott schon alles gemacht hat. Und was für eine Freude wird es sein, Jesus zu sehen, ihm zu begegnen, seine Herrlichkeit zu schauen. Petrus sagt, ihr werdet euch freuen mit überaus großer Freude. Aber auch dann eben mit ihm zu leben, mit ihm zu regieren, mit ihm zu herrschen. Alle Fragen werden beantwortet. Das wird gewaltig und groß sein. Doch das hat auch ein Stück weit damit zu tun, wie wir bereits heute mit ihm gehen. Ob wir bereits heute bereit sind, für ihn und für sein Reich zu leben. Ob wir nur für uns selbst leben und alles so hinausschieben. Ja, irgendwann kann ich vielleicht noch was für den Herrn tun. Schieb's nicht zu lange hinaus. Unser Leben geht so schnell vorbei. Und ruckzuck bist du vielleicht auch 70, 80 Jahre, wenn wir überhaupt so alt werden dürfen. Vielleicht kommt der Herr schon heute oder morgen. Und was hast du dann für ihn getan? Wie lange haben wir noch Kraft, um dem Herrn zu dienen? Um wirklich etwas für ihn zu tun? Um uns für ihn einzusetzen? Nützen wir jetzt die Zeit? Als Gott, der Herr, den Menschen in den Garten Eden setzte, da müssen wir sehen, dass hierbei etwas ganz wichtig ist. Das ist das, dass sich Gott dem Menschen von Anfang an nicht entzogen hat, sondern Gott hat sich von Anfang an dem Menschen mitgeteilt und er möchte sich heute noch dem Menschen mitteilen. Und Gott hat dem Menschen schon damals gesagt, ich gebe dir einen Auftrag, du sollst große und wunderbare Dinge tun in diesem Garten. Und wir sehen hier drei wunderbare Anweisungen, die Gott dem Menschen gegeben hat. Was sollte denn der Mensch tun in diesem Garten Eden? Der Mensch bekam den Auftrag, den Garten zu bebauen. Schöner Auftrag, da tätig zu werden, Dinge hervorzubringen, durch Gottes Gnade und seinen Segen. Der Mensch sollte den Garten Eden auch bewahren. Er sollte über seine Unversehrtheit wachen. Das lesen wir in Vers 15 hier. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Und als drittes durfte der Mensch von allen Früchten der Bäume und Pflanzen essen, aber auch da hat er ein Gebot von Gott bekommen. Er sollte nicht vom Baum der Erkenntnis und des Guten und Bösen essen. Das lesen wir in Kapitel 2, Vers 16 und 17. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, du sollst essen von allen Bäumen des Gartens. Heißt sogar, du sollst. Ja, du darfst von allem Gebrauch machen. Da war sicher eine Fülle da. Aber dann die andere Seite, lass die Finger weg von dem Baum der Kenntnis des Guten und des Bösen. Und dann noch ein weiteres, der Mensch sollte die Tiere benennen. Das ist ja gewaltig. Der Mensch sollte die Tiere benennen, welche der Herr geschaffen hatte und sollte auch darüber herrschen. 1. Mose 2, Vers 19. Und Gott, der Herr, bildete aus Erde alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu dem Menschen, dass er sähe, wie er sie nennen würde. Und damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den der Mensch ihm gebe. Also jedes Tier, wo wir heute kennen, das hat nicht Gott benannt, sondern der Mensch. Die Freiheit hat Gott dem Menschen gegeben. Der Mensch durfte den Namen der Tiere bestimmen. Hochinteressant. Ich denke mal, eigentlich hätte es das der Schöpfer selber tun können. Nein, das durfte der Mensch tun. Da durfte auch der Mensch kreativ werden. Lauter sehr, sehr schöne Aufgaben. Warum schöne Aufgaben? Darum, weil es auch damals noch gar keinen Schweiß gab. Es gab auch noch kein Unkraut. Es gab auch noch keine Schädlinge. Es gab auch noch kein Fressen und Gefressenwerden. Es gab noch keine Feindschaften, weder unter Menschen noch unter Tieren. Es war alles in völliger Harmonie. Es war eine tolle Aufgabe und es war schon damals Leben pur für den Menschen. Es war alles auch in völliger Harmonie zwischen Gott und Mensch und der Schöpfung. Es war alles im Einklang. Die Schöpfung war nicht gefallen, sondern sie war so, wie sie Gott geschaffen hatte damals. Und wir wissen es, zunächst war der Mensch allein im Garten Eden. Doch Gott hat es dann eine Zeit lang beobachtet und er sah, dass es für den Menschen keine entsprechende Gehilfin gab, die dem Menschen eben entsprochen hätte. Es konnte auch kein Tier hergenommen werden. Also hat Gott sich weitere Überlegungen gemacht und er ließ den Menschen nochmals in tiefen Schlaf fallen und entnahm dem Mann eine Rippe und machte eine Frau daraus. Glaubt ihr das? Ich hoffe. Das hört sich nämlich sehr merkwürdig an. Und manche machen da 3 Fragezeichen dahinter. Und man denkt, wie ist so etwas möglich? Aber ich frage uns an der Stelle, kann der Gott, der den Himmel und die Erde erschaffen hat, auch so etwas tun? Ja. Der kann auch aus der Rippe des Mannes eine Frau machen, ganz bestimmt. Ganz gewiss kann dies auch unser Gott tun, der Schöpfer aller Dinge. Denn er ist allmächtig, er ist allweise, er weiß alles. Ihm ist kein Ding unmöglich, nicht bis zum heutigen Tag. Er kann alles vollbringen, was er will. Wir haben einen wunderbaren Gott. Und zudem sehen wir es wiederum, wie gut es auch Gott hier mit dem Menschen meint, den er geschaffen hat, den er in den Garten Eden gesetzt hat. Ach, der Mensch ist so alleine. Oder wenn man nur mal von dem Tier vielleicht nur mal ein Tier hernimmt, denkt man manches Mal, ach, bei einem Huhn zumindest oder so, oder vielleicht auch bei einer Katze oder bei einem Hund, ach, wäre schön, wenn das nur ein zweiter, einen Spielkameraden hätten. Gott hat es auch mit dem Menschen gut gemacht. Gottes Gedanken, Gottes Worte und Gottes Taten, das müssen wir unbedingt wissen, die sind niemals böse. Gott hat es gut gemacht und er meint es gut mit den Menschen, er meint es gut mit dir und mit mir. Was steht in Jakobus 1, Vers 17? Vielleicht können wir das mal aufschlagen zusammen. Eine ganz wichtige Stelle. Jakobus 1, Vers 17. Jakobus sagt uns, was so alles von oben herabkommt. Der zeigt uns auf, wie gut Gott ist. Jakobus 1, Vers 17. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei welchem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab. Und da ist auch für uns die Frage an der Stelle, wie gut denken wir von Gott? Wie gut denkst du von Gott? Bist du Gott gegenüber misstrauisch? Ob Gott mir immer Gutes zukommen lässt? Aber ich möchte auch an der Stelle sagen, selbst wenn Gott mal uns an manchen Punkten erziehen muss oder auch Schweres auf uns zukommen lassen muss, auch vielleicht Dinge, die wir nicht sofort verstehen können, wo wir vielleicht manche Schwierigkeiten haben, vielleicht manchmal auch geneigt sind zu rebellieren, dann müssen wir doch sagen, Gott meint es gut. Und wir wissen aus Römer 8, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Glaub es, Gott ist gut. Und was er in deinem Leben zulässt, ist gut. Vielleicht sind wir ihm gegenüber auch manchmal misstrauisch, weil wir nicht von unseren Sünden loslassen wollen und immer ein schlechtes Gewissen gegenüber ihm haben. Oder auch, weil wir ihm zu wenig Vertrauen schenken. Ist Gott wirklich gut? Aber wir müssen es glauben und wir müssen es erfahren. Gott ist gut. Dabei hat Gott schon längst auch sein Vertrauen und seinen Liebesbeweis gegenüber dir und mir gegeben. Gott hat längst sein Bestes für dich und für mich gegeben. Und zwar als sein Sohn, als Jesus Christus in diese Welt kam, sein Leben für dich und für mich im Kreuz gelassen hat. Denkt ihr, dass Gott in seinem Sohn nicht schon längst für dich und für mich bewiesen hat, dass er nur das Beste für dich will? Das müssen wir unbedingt sehen, ganz bestimmt. Oder war es zu wenig für dich, dass der Sohn Gottes sich die Nägel am Kreuz an seinen Leib eintreiben ließen, seine Hände und Füße, und zusätzlich noch sein sündloses Blut vergossen hat, um deiner und meiner Sünden willen sein Leben gelassen hat? Ist das zu wenig für uns? Können wir nicht einmal infolge dieses großen Erlösungswerkes, infolge dieser großen Liebestat, diesem Herrn vertrauen und glauben, dass er gut ist? Wenn wir hier in den Garten Eden zurückkommen, Adam durfte es damals erleben, wie gut und wie wunderbar, wie groß und herrlich Gott ist und wie gut er es wirklich auch mit ihm als Menschen meinte. Schon bevor die Gehilfin da war, aber nachher machte ihm Gott eine Gehilfin und bringt sie dann zu den Menschen, wenn wir hier wieder zurückkommen, in 1. Mose 2, in Vers 22. Da lesen wir, dass Gott dem Menschen die Gehilfin bringt. Und das müssen wir auch in der Stelle sehen, die Frau war das Geschenk Gottes an den Mann. Es war ein perfektes Geschenk. Gott hat dem Menschen eine Gehilfin geschaffen in perfekter Weise, die genau seinen Bedürfnissen entsprach. In Vers 23 lesen wir, da sprach der Mensch: Das ist nun einmal Bein von meinem Bein, das ist also von mir entnommen, und Fleisch von meinem Fleisch. Darum soll sie Männin heißen, denn sie ist dem Mann entnommen. Vers 24, darum wird der Mensch seinen Vater und seine Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen, dass sie zu einem Fleische werden. Also hierbei sehen wir schon zum ersten Mal den wunderbaren Plan, den Gott auch mit der Ehe geschaffen hat. Wunderbar, wie Gott dem Menschen eine Gehilfin geschaffen hat. Und in Vers 25 lesen wir dann: Und sie waren beide nackt, der Mensch und sein Weib, seine Frau, und sie schämten sich nicht. Warum schämten sie sich nicht über ihre Nacktheit? Weil sie mit etwas bekleidet waren. Das haben sie wahrscheinlich damals gar nicht so wahrgenommen, aber es war die Herrlichkeit Gottes vorhanden. Es war keine Sünde da und deswegen auch kein Schamgefühl. Es war die Herrlichkeit Gottes vorhanden. Und das ist der große Unterschied zu uns heute. Wir sind heute gefallene Leute. Und da gibt es eben die Sünde und auch die Scham. Doch damit wollen wir uns in der nächsten Predigt beschäftigen. Ich möchte an der Stelle für heute schließen. Nimm es einfach für heute mit. Gott hat alles wunderbar und herrlich gemacht. Gott ist gut. Nimm es mit nach Hause. Befolge, was er sagt. Und glaub es. Er sieht auf dich. Und du bist in seiner Hand. Amen. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir dein Wort haben dürfen. Und vergib uns, Herr, wo wir manches Mal dir gegenüber auch etwas misstrauisch sind, wo wir nicht so ganz deutlich sehen, dass alles so gut ist, was du in unserem Leben gibst und tust. Aber wenn wir an deiner Hand gehen, dann sehen wir, du machst wirklich alles sehr, sehr gut, du machst es zum Besten. Und in Ewigkeit, da werden wir es vollkommen sehen, dass du keine Fehler gemacht hast, dass du alles wunderbar und herrlich gemacht hast, auch in unserem Leben. Vielleicht auch manche Nöte und Schwierigkeiten, wo wir heute durchgehen müssen. Aber wir danken dir, Herr, dass wir uns dessen gewiss sein dürfen. Du liebst jeden von uns. Und du, Herr, nimmst dich der Menschen an. Und ganz besonders deiner Kinder.
Wir preisen dich, Herr, für jeden, der sich zu deinen Kindern zählen darf. Und wir danken dir, dass wir einen Vater im Himmel haben dürfen, durch dich, Herr Jesus. Und so danken wir, dass wir uns dir auch anbefehlen dürfen, auch für den restlichen Tag und auch, Herr, für die neue Woche, in die wir hineingehen. Wir möchten dir auch schon die Dinge anbefehlen, die sein werden auch in der kommenden Woche. Die Dinge, die bei jedem Einzelnen anstehen. Aber wir möchten dir auch die Trauerfeier von Michael Schäfer anbefehlen. Herr, wir möchten auch da beten, dass es ein Zeugnis sein darf und dass Menschen auch da fragen werden nach dir. Ihr Herz nicht verschließen, sondern dass du die Herzen öffnest. Und das möchten wir auch für den Kalenderverteileinsatz bitten. Herr, bitte wirke du jetzt schon und heute, dass sich Menschen öffnen, auch für dein Wort, das sie anhand des Kalenders bekommen. Aber du kannst auch Kontakte und Gespräche schenken. Wir möchten dich darum bitten, dass zu deiner Verherrlichung auch heute noch Menschen errettet werden dürfen und du dein Werk tust an all den Orten auch in unserem Land. Wir preisen dich im Namen Jesu. Amen.